ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 14. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Und wir, das sind Carsten Schmiester in Hamburg und Kai Küstner in Dakar.
Es war kein Erdbeben im Kreml, aber es gab eben doch Stühlerücken, und zwar ganz oben im Verteidigungsministerium. Der frisch wiedergewählte russische Dauerpräsident Putin hat damit genau das gemacht, was viele von ihm erwartet hatten bei Antritt seiner inzwischen ja fünften Amtszeit. Er hat ein bisschen, aber in diesem Fall dann eben doch ziemlich spektakulär am Personalkarussell gedreht. Und womöglich damit eine neue Kriegspolitik eingeleitet. So wird das Ganze mittlerweile gedeutet. Denn als ersten Schritt der Regierungsumbildung entließ er seinen Verteidigungsminister und engen Vertrauten Sergei Shoigu. Shoigus Nachfolger wird nun der bisherige Vize-Regierungschef Andrei Belousov. Wie Shoigu kein Militär, aber im Gegensatz zu Shoigu wohl jemand mit zwei Vorteilen. Er hat zum einen bisher keine Verantwortung für den inzwischen mehr als 2 Jahre andauernden Drei-Tage-Krieg gegen die Ukraine, und er hat wohl wirklich Ahnung, zumindest von dem, wofür er jetzt ins Amt gehievt wurde. Das sagte Putin-Sprecher Peskow bei der Vorstellung des Neuen im russischen Radio.
Heute gewinnt auf dem Schlachtfeld derjenige, der für Innovationen offener ist, sowie für ihre maximal schnelle Umsetzung. Deshalb ist es ganz natürlich, dass der Präsident die Entscheidung trifft, dass ein Zivilist an der Spitze des Verteidigungsministeriums steht. Und das ist ja auch nicht irgendein Zivilist, sondern ein Mann, der lange und erfolgreich an der Spitze des russischen Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung stand und der darüber hinaus lange Zeit Wirtschaftsberater des Präsidenten war.
Also eine ganze Menge Vorschusslorbeeren eigentlich für den ehemaligen, jetzt Vize-Regierungschef Belousov, den neuen Verteidigungsminister, der Innovationen, heißt es, im russischen Militär durchsetzen soll. In westlichen Ländern sind das nach meinem Empfinden eher Selbstverständlichkeiten. Weniger Korruption zum Beispiel oder mehr Effizienz. Aber in Moskau läuft das unter Innovation. Da hat Shoigu in Putins Augen am Ende wohl einfach zu wenig gewuppt. Aber ganz so tief wie Putin-Herausforderer und der Ex-Chef der Wagner-Söldner Prigozhin, der ja buchstäblich beim Absturz seines Flugzeuges vom Himmel gefallen ist oder gefallen sein soll, genaues weiß man ja nie außerhalb der Kremlmauern, so tief stürzen wird Shoigu erstmal nicht, denn er ist jetzt Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, bleibt also in der Nähe und damit auch unter der Kontrolle des Präsidenten. Wer macht also in Moskau jetzt was und warum und was bedeutet das alles für den Krieg und damit auch für uns? Das klären wir in diesem Podcast im Gespräch mit unserem Russland-Korrespondenten Björn Pleschke. Vorher geht es aber um das, was laut Kreml weiter in der Verantwortung des russischen Generalstabschefs bleibt, Gerassimow, nämlich es geht um den Einsatz der Soldaten an der Front in der Ukraine. Und da, lieber Kai, hast du diesmal im Lagebericht das Auge drauf. Wir hatten am Freitag ja schon über verstärkte Angriffe russischer Einheiten auf die Stadt Charkiw berichtet. Das hat sich ordentlich fortgesetzt, ne?
Ja, die Kämpfe in der Region Charkiw, also in der Nähe der Millionenstadt, dauern an. Die russischen Kräfte sind weiter vorgerückt. Diese neue Bodenoffensive, du hast es gerade gesagt, hatte am Freitag in den frühen Morgenstunden begonnen. Du hast darüber ja auch im Ansatz schon berichtet in der letzten Sendung, Carsten. Aber damals befand sich dieser Vorstoß eben noch in einer sehr frühen Phase. Die Situation war noch sehr unübersichtlich. Jetzt will ich heute nicht behaupten, wir wüssten genau Bescheid über die Ziele Moskaus. Darüber ist ja viel spekuliert worden seitdem. Dass der Kreml die Ziele nicht verrät, finde ich nicht weiter überraschend. Erstens, damit sich die Ukraine darauf nicht einstellen kann. Und zweitens natürlich auch deshalb, weil man dann hinterher nicht eingestehen muss, Ziele verfehlt zu haben, wenn es eben schief geht. Das kennen wir schon von anderen Offensiven aus der Vergangenheit, die ja nie als solche offiziell angekündigt waren. Für Russland aber hat dieser neue und einigermaßen überraschende Vorstoß jede Menge Vorteile. Der wichtigste ist vielleicht, die Ukraine muss ihre Truppen umschichten. Sie sah sich gezwungen, Soldaten abzuziehen aus anderen Landesteilen. Und genau das ist auch passiert. Das Gebiet ist verstärkt worden, hat der ukrainische Präsident Selenskyj aktuell bestätigt. Man führe auch Gegenangriffe durch, hat er gesagt. Es gibt sehr viele Experten, die sagen, eigentlich wichtig sei Putin die Region Donetsk, also die Region weiter südöstlich. Daher wird viel über ein Ablenkungsmanöver spekuliert, um dann dort eben in Donetsk gegen eine geschwächte ukrainische Armee den erhofften Durchstoß zu erreichen. Darüber mag sich die ukrainische Seite im Klaren sein. Selenskyj hat auch erklärt, man lasse andere Gebiete, auch Donetsk, nicht aus den Augen. Die Frage ist nur, wenn dies zunehmend ein Mehrfrontenkrieg wird, kann sich die unter chronischem Personalmangel leidende Ukraine dann überhaupt noch verteidigen?
Was könnten das denn für andere Ziele sein, die Russland mit dieser Offensive verfolgt?
Ich finde es ja immer nicht so leicht, im Radio oder im Podcast über Landkarten zu reden, zur Veranschaulichung. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich noch einmal vor Augen zu führen, wo wir uns hier befinden. Diese Region Kharkiv, in der auch ja die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt, befindet sich im Nordosten des Landes, unmittelbar an Russland angrenzend. Es gibt aber eben keine direkte Verbindung zu den Gebieten noch weiter östlich, also Donetsk und so weiter, die Russland bereits geraubt hat. Das heißt, in der Tat haben wir es mit einem neuen Aufmarschgebiet zu tun, das ukrainische Kräfte nun massiv bindet. Dann ist dies auch genau die Region, in der auf russischer Seite die Stadt Belgorod liegt. Das ist der russische Grenzort, über den wir schon oft berichtet haben hier. Belgorod war mehrmals von ukrainischer Artillerie beschossen worden. Es gab auch immer wieder diese Berichte über Freischärler, also nicht einer der beiden Armeen unterstehende Kämpfer, die hier angegriffen hatten, also auf russischem Gebiet. Es könnte also auch der Versuch sein, hier einen Puffer zu bilden, also unter russische Kontrolle zu bringen, diesen Landstrich, um solcherlei Angriffe zu erschweren.
Das würde dann ja heißen, dass ein russischer Versuch, diese Millionenstadt Kharkiv zu erobern, gar nicht so wahrscheinlich wäre.
Nee, ich würde es auch nicht völlig ausschließen, aber es würde erhebliche Anstrengungen und Verluste bedeuten für die russische Seite. Die Stadt liegt etwa 40 Kilometer entfernt von der Grenze. Dazwischen liegen noch die eigentlichen ukrainischen Verteidigungslinien. Also wäre das durchaus schwierig für Russland. Trotzdem erfüllt der Vorstoß aus meiner Sicht schon jetzt einen psychologischen Zweck aus russischer Sicht und ist auch Teil der psychologischen Kriegsführung bzw. dieser Zermürbungstaktik Putins. Wir erinnern uns, unter welchem Jubel die Stadt Kharkiv, zweitgrößte Ukraine, im September 2022 zurückerobert wurde, genau wie ja auch umliegende Gebiete, denn die waren in die Hand der Russen gefallen zu Beginn des Angriffskriegs. Jetzt aber erleben zu müssen, wie Dörfer wieder von russischen Truppen erobert werden, das ist extrem bitter und frustrierend. Und ich erinnere mich auch noch, wie Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik vor ein paar Wochen hier im Interview bei uns prophezeite, mangelnde Waffenlieferungen hätten die bittere Auswirkung, dass die Ukrainer befreite Gebiete verlieren würden und dann ein zweites Mal freikämpfen müssten. Und genau das passiert ja jetzt. Insofern ist die Region Kharkiv sozusagen das Paradebeispiel für die Folgen ausbleibender oder verspäteter Hilfen aus dem Westen. Das, finde ich, sollte man psychologisch nicht unterschätzen. Und es ist ja aktuell zu beobachten, dass die Ukraine versucht, dagegen zu halten. Viele Menschen sind auch schon geflohen aus dieser Region, aber eben einige Dörfer jetzt wieder unter russischer Kontrolle waren und um den Ort Wovchansk zum Beispiel erbittert gekämpft wurde. Von Straßenkämpfen war dort die Rede. Teile der Stadt befinden sich bereits unter russischer Kontrolle, wird berichtet. Und die Menschen in der Region treibt so etwas natürlich in die Verzweiflung, dass sie nun erneut um ihr Leben fürchten und ihre Häuser verlassen müssen. Der Chef des ukrainischen Militärnachrichtendienstes hatte heute Dienstag verlauten lassen, die Lage, so hat er es formuliert, nähere sich der Stabilisierung, aber hat auch hinzugefügt, Russland könnte noch Reserven nachschieben. Also es sieht nicht nach einem schnellen Ende der Kämpfe dort aus.
Nun gucken wir mal über diese psychologisch schwierige Lage hinaus. Es gibt ja Berichte, man kann auch sagen Vorwürfe, die sagen, die ukrainische Armee sei auf diesen Angriff nicht wirklich ausreichend vorbereitet gewesen. Ist das so?
Es spricht tatsächlich viel dafür, dass Russland mit diesem Überraschungsangriff die Ukraine auf dem falschen Fuß erwischt hat. Zumindest mussten ja nachträglich dann Truppen erst zur Verstärkung in die Region gebracht werden. Nur fragt sich natürlich auch, wenn die Ukraine ohnehin, vor allem im Osten des Landes, unter Druck steht und in der Defensive sich befindet, wie soll es ihr dann gelingen, auch noch diesen Vorstoß nicht nur vorherzusehen, sondern dann auch noch innerhalb von Stunden zu kontern und in den Griff zu bekommen? Und das ist die ebenso bittere wie aktuelle Lage, auf die auch unsere Korrespondentin in der Ukraine, Rebecca Barth, bei NDR Info hingewiesen hat.
Die Ukraine hat diesen russischen Vorstößen relativ wenig entgegenzusetzen. Das muss man ganz klar so sagen. Die Lage ist sehr, sehr angespannt. Die Ukraine hat nicht ausreichend Munition und auch nicht ausreichend Personal. Das eine Problem ist hausgemacht, das Personalproblem. Und das andere Problem ist ein Problem der westlichen Unterstützung. Ich war vor kurzem selbst an der Front im Osten der Ukraine und habe dort sehr müde, nahezu verzweifelte ukrainische Soldaten getroffen, die sagten, wir würden ja gerne unsere Stellungen halten und öfters zurückschießen, aber wir können nicht, weil wir keine Munition haben. Und damals hieß es, es sei noch eine Frage von Tagen, bis die Hilfe aus den USA ankommt. Aber wir sehen aktuell noch keine signifikanten Veränderungen auf dem Schlachtfeld.
Also es ist schwer zu leugnen und ja auch ein Dauerthema hier bei uns. Die Verzögerungen beim US-Hilfspaket haben die Ukraine in eine schwere, um nicht zu sagen verzweifelte Lage gebracht. Und wieder einmal hat sich auch gezeigt, dass die Europäer das nicht wettmachen können. Man könnte härter formulieren, die Ukraine wäre längst verloren, wenn sie sich nur auf Europa verlassen müsste. Das Versprechen, im Frühjahr Munition zu liefern, wurde nicht eingehalten. Die Ukraine bräuchte dringend mehr Luftverteidigungssysteme, um nur ein Beispiel zu nennen. Das verläuft sehr schleppend in diesem, wie alle ja immer wieder betonen, entscheidenden Kriegsjahr.
Nun ist ja der amerikanische Außenminister Blinken an diesem Dienstag zum Besuch in Kiew. Das ist natürlich ein Signal der Unterstützung in diesen ziemlich schwierigen Zeiten. Aber reicht das aus für die Ukraine? Signale?
Aus Sicht der Ukraine vermutlich nicht. Sie braucht diese Besuche, die ja Unterstützung ausdrücken und auch ausdrücken, wir stehen an eurer Seite, jetzt mal aus US-Sicht gesprochen. Nur noch dringender bräuchte Kiew natürlich Waffen, mit denen es das Land verteidigen kann. Und die, man kann es nicht oft genug sagen, überhaupt die Grundlage dafür schaffen könnten, dass sich Russland auf ernsthafte Verhandlungen einlässt. Solange Russland in der Offensive ist, dürfte das aussichtslos sein. Auch aus Sicht der Osteuropa-Expertin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik zeigt die Offensive in Kharkiv, wie sehr die Ukraine eben wegen des Personal- und Munitionsmangels unter Druck steht.
Das ist äußerst gefährlich. Und man sieht eben jetzt gerade an dem, was in den letzten Tagen nördlich von Kharkiv passiert ist, wie schnell sich so etwas entwickeln kann. Und wir alle müssen einfach im Kopf behalten, dass diese ukrainische Verteidigungsfront auch zusammenbrechen kann, wenn die Ukraine nicht ausreichend Mittel zur Verfügung hat, diese Verteidigung aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auch selbst wieder die russischen Streitkräfte in Bedrängnis zu bringen.
So warnt Sabine Fischer bei den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk. Einige dieser Waffen aus dem US-Unterstützungspaket sollen bereits eingetroffen sein, hat jedenfalls US-Außenminister Blinken gesagt. Andere sind auf dem Weg. Wann und wie sie sich auswirken, wird sich zeigen. Ich zitiere nochmal den nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan. Der hat erklärt, ich behaupte, dass die Intensität, mit der derzeit die Lieferungen erfolgen, 10 von 10 Punkten entspricht. Aber wir haben ja Rebecca gehört, auf dem Schlachtfeld wirkt sich das noch nicht entscheidend aus. Und klar ist auch, dass das nicht genügen wird. Insofern warten wir ab, wie sich der aktuelle Blinken-Besuch praktisch auswirkt. Ich habe selber ja hautnah mal miterlebt, als die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im Jahr 2022 Kiew besuchte. Da stand sie bei der Pressekonferenz neben ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba, der sich zwar für den Besuch bedankte, aber dann mehr als deutlich machte, was sein Land wirklich bräuchte, sind eigentlich Waffen. Damals ging es noch um das Thema Kampfpanzer, was die Deutschen damals noch nicht liefern wollten, wegen der Bedenken im Kanzleramt. Also gar keine so einfache Situation im Moment in dieser Phase.
Was denkst du denn, Kai, was passieren müsste, damit die Ukraine aus dieser dummen, sage ich mal, defensiven Position rauskommt und wieder die Initiative bekommt, damit sich die Lage also ändert?
Ich glaube, da gibt es einige Stellschrauben. Aktuell hat der ukrainische Präsident Zelensky noch einmal vor allem Luftverteidigungssysteme gefordert. Genau dafür hier mehr zu tun hat auch der Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Treffen mit nordeuropäischen Amtskollegen jetzt noch mal geworben. Worauf die Ukraine am händeringsten wartet, ist natürlich auch die so viel beschworene Munition. Die tschechische Initiative, diese zu beschaffen, soll ja im Juni erste Wirkung zeigen. Hast du uns ja berichtet in der letzten Folge. Die versprochenen F-16 Kampfjets, die Entlastung am Boden schaffen könnten, sind auch noch nicht da. Und dann fand ich ganz interessant, dass die Denkfabrik Institute for the Study of War ein mehrseitiges Plädoyer jetzt aktuell geschrieben hat, dass die Ukraine Waffen auch auf russischem Gebiet einsetzen können muss. Mit den Lieferungen aus den USA einher geht ja stets mit dem Beipackzettel sozusagen ein Gebot, diese nur auf ukrainischem Territorium zu verwenden. Das bedeutet, dass Russland völlig unbehelligt seine Angriffe vorbereitet können, schreibt nun das Institute for the Study of War, zum Beispiel eben Angriffe mit Gleitbomben von Russland aus auf die Großstadt Kharkiv. Also ein sehr aktuelles Beispiel. Und das erinnert ja auch so ein bisschen daran, dass man in den USA ja auch Angriffe auf diese Energiedepots auf russischem Gebiet durch die Ukraine überhaupt nicht gut heißt. Darüber hatten wir auch berichtet. Ich finde, es ist ein spannender Report, findet ihr und finden Sie bei uns alles in den Shownotes.
Danke, Kai, für diese ausführliche Lageschilderung. Ich knüpfe mal einfach an und gucke jetzt mal gemeinsam mit Ihnen, mit euch weiter. Und zwar von der Ukraine Richtung Osten zum Angreifer. Also wir gucken mal auf Russland und auf dessen Dauerpräsident Wladimir Putin. Der hat nach der Wiederwahl zur jetzt schon fünften Amtszeit den ja länger als angeschlagen geltenden Verteidigungsminister Shoigu auf einen anderen Job geschoben. Der ist jetzt Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates. Neuer Verteidigungsminister wird der bisherige Vizeregierungschef Belousov. Das ist am Wochenende bekannt geworden und der Kreml versucht offenbar, diesen Wechsel so unspektakulär wie möglich aussehen zu lassen. Die Reaktionen darauf im Westen sind aber weiterhin recht heftig. Da wird über eine komplette Neuausrichtung von Putins Kriegspolitik zum Beispiel spekuliert. Wir wollen da jetzt mal ein bisschen tiefer bohren mit unserem Moskau-Korrespondenten Björn Blaschke. Björn ist im Moment in Georgien, wo an diesem Dienstag ein umstrittenes Gesetz über ausländische Agenten verabschiedet werden soll. Da geht es auch um Angst vor Russland, dazu später noch ein Wort. Aber erstmal Björn zum geschassten Shoigu. Warum hat er seinen Job nach immerhin 12 Jahren im Amt jetzt so plötzlich verloren?
Na, ich kann mir vorstellen, dass jetzt einfach diese Kabinettneubildung, die Präsident Putin da ja vornehmen durfte als Präsident, dass das jetzt einfach mal der Zeitpunkt war, dass er sich von ihm getrennt hat. Die sind persönlich relativ dicke und es heißt auch aus Moskau immer noch, dass sie das auch weiterhin seien. Aber ich glaube, dass Shoigu einfach nicht mehr zu halten war. Also es hat einfach in letzter Zeit immer mehr Druck gegeben. Wir erinnern uns vielleicht noch an Herrn Prigozhin, als der auf Moskau zumarschierte, ziemlich genau vor einem Jahr, da hat der Prigozhin vorher gesagt, wo ist die Munition, Shoigu? Und das war ja so ein Satz, der symbolisierte, es gibt echte Nachschubprobleme. Und das versucht jetzt einfach Wladimir Putin, glaube ich, wettzumachen. Er möchte, dass es da so eine neue Zeit geben wird. Und wie gesagt, er ist Shoigu, glaube ich, immer noch privat, sage ich mal, einigermaßen verbunden. Und ich glaube, das zeugt auch davon, dass er ihn jetzt eben zum Sekretär des russischen Sicherheitsrates erklärt hat. Also er will ihn nicht ganz loswerden, er will ihn nicht komplett das Gesicht verlieren lassen. Und deshalb hat er ihn auf diesen Posten gehoben.
Nun ist die Nachricht ja gar nicht mehr so frisch, die kam am Wochenende. Das ist ganz gut, finde ich, dass wir uns ein bisschen später unterhalten, weil jetzt hat man Zeit, all das zu lesen, was schlaue Menschen da rein interpretiert haben in diesen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Das geht ja bis hin zum Satz, Putin stellt seine ganze Kriegspolitik neu auf. Und wir im Westen sind ja immer auch im Schatten dieser Drohungen, die dann mal aus Moskau kommen mit Nuklearwaffen. Man kriegt so ein bisschen den Eindruck, die sind viel stärker, als wir eigentlich dachten, die Russen. Jetzt nehmen wir mal an, ein Wechsel im Ministerium, eine Neuaufstellung. Gibt es da irgendwas, was uns richtig große Sorgen machen müsste? Ist Russland der Bär jetzt aufgewacht?
Naja, ich glaube, dass Russland bei der Kriegsstrategie, die das Land irgendwann eingeschlagen hat oder die Putin eingeschlagen hat, erstmal bleiben wird. Ich denke nicht, dass da irgendwas großartig passiert. Und für mich ist da das wichtigste Indiz für, dass der Chef des Generalstabes, der Mann fürs Operative ja bleibt, das ist Valery Gerasimov, der bleibt. Mhm. Und das spricht meiner Meinung nach erstmal dafür, dass es auch bei dem prinzipiellen Ziel, ich sage jetzt mal ganz grob, die Ukraine zu unterwerfen, bleiben wird. Was sich wahrscheinlich ändern wird, ist, dass der neue Verteidigungsminister Belousov, dass der in Zukunft eher die Verzahnung von Kriegswirtschaft und, ich sag mal, allgemeiner Wirtschaft darstellen wird, dass das besser zusammenarbeitet. Und das spricht meiner Meinung nach dafür, weil dieser Mann einfach ein Wirtschaftsexperte ist oder als solcher gilt und auch Putin früher schon in Wirtschaftsfragen beraten hat. Und daher glaube ich, dass es eher so eine Verzahnung gibt, dass man effizienter möglicherweise produzieren möchte, sich auch unabhängiger gestalten möchte, denn es werden ja doch diverse Kriegsgeräte immer noch importiert, aus Iran zum Beispiel. Beispiel und wie es heißt auch aus Nordkorea. Da möchte man, glaube ich, von wegkommen. Aber bei dem prinzipiellen Ziel Richtung Ukraine wird man bleiben.
Aber vermutlich ja jetzt mit dem Blick auf eine etwas längere Zeit, die das dauern könnte, oder? Das ist so der Tenor, den ich hier lese. Putin stellt sich und damit sein ganzes Land auf einen langen Krieg an. Und den würde er ja auch nicht nur der Ukraine, sondern auch dem Westen, der die Ukraine stützt, quasi aufzwingen. Für uns also Schrecken ohne Ende? Fragezeichen?
Naja, ich bin mir gar nicht so sicher, dass der so lange an diesem Krieg festhalten will. Ich glaube, dass er darauf setzt, dass es im Herbst einen Wechsel im Weißen Haus geben wird, der sich dann eben im neuen Jahr, also 2025, tatsächlich vollziehen wird, dass Trump zurückkommen wird und dass er sich mit dem schon auf irgendwas einigen können wird. Auch wenn es da jetzt in letzter Zeit mal ab und zu andere Töne gegeben hat, die nicht so super Trump, sondern eher Biden-freundlich waren, glaube ich, dass er darauf setzt, dass Trump kommt und dass dann eben das Wirklichkeit wird, was Trump ja auch schon mehrfach gesagt hat, nämlich, dass er ganz gerne diesen Krieg in der Ukraine möglichst schnell beenden würde. Ich glaube, dass prinzipiell Putin auf sowas setzt. Aber er kann natürlich nicht davon ausgehen, dass Biden tatsächlich abgewählt wird und Trump kommt, sondern er muss natürlich irgendwie auch Realist bleiben und sagen, naja, ich schaue jetzt einfach mal weiter, was kommt. Und dann müssen sich, denke ich, alle darauf einstellen, auch die Russen, dass dieser Krieg weitergehen wird. Denn ich glaube schon, dass der Westen erstmal noch weiterhin Geld reinschießen wird in die Ukraine. Ob es reichen wird, das ist halt die andere Frage.
Die Frage ist aber ja auch, wie lange hält Russland wirtschaftlich durch? Wenn wir jetzt feststellen, da geht ein Wirtschaftsfachmann an die Spitze des Verteidigungsministeriums mit dem Auftrag, ich fand das sehr interessant zu lesen, was der Kremlsprecher gesagt hat, mit Innovationen, die da eingebracht werden sollen, so Peskov. Innovationen wie, hört doch mal mit der Korruption auf, da denke ich, Mensch, das ist ja mal was ganz Neues. Also da ist doch in meinen Augen ein riesiger, träger, korrupter, verfilzter Apparat, der nun von einem Menschen reformiert werden soll, der selber ja ein Kind dieses Filzes sein muss, weil das System Putin gar nichts anderes erlaubt. Frage also, wie lang kann Russland diesen Kurs überhaupt fahren oder muss vielleicht irgendwann sogar aus rein wirtschaftlichen Gründen ein Frieden her?
Kommen wir vielleicht einmal auf die Korruption zu sprechen. Also es ist ja schon jetzt gestern Abend ein zweiter hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Innerhalb kurzer Zeit, General Juri Kuznetsov. Er soll Bestechungsgelder in großem Umfang angenommen haben und so weiter und so fort. Also es sieht auf jeden Fall danach aus, als sollte prinzipiell aufgeräumt werden. Das glaube ich auch und das hat, denke ich, auch was damit zu tun, dass man einerseits der Bevölkerung zeigen will, hey, hier ist ja eigentlich alles gut und gleichzeitig möchte man möglicherweise diesen Filz tatsächlich loswerden. Und dann ist es tatsächlich so, dass ja nicht nur geheißen hat, dass das Verteidigungsministerium für Innovationen offen sein soll, was Peskov eben, du hast es ja gerade gesagt, erklärt hatte, sondern fortschrittliche Ideen sollen möglichst schnell umgesetzt werden, um eben Bedingungen für wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit zu schaffen. Das sind alles eher moderne Töne, für die bestimmt Shoigu auch nicht gestanden hat. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich bin mir aber nicht so sicher, dass Russland so schnell Wirtschaftsprobleme bekommen wird. Es verfügt einfach über große Ressourcen. Ich bin neulich mal in den Osten Russlands geflogen, also wirklich nach Wladiwostok, in den äußersten Osten des Landes und habe gesehen, was da einfach an Handel getrieben wird, einerseits mit China, aber auch andererseits, was eben nicht Luxusgüter sind. Luxusgüter unterliegen ja den Sanktionen nicht, aber beispielsweise Mittelklasseautos und die kommen immer noch zuhauf aus Japan rübergeschifft. Also Mittelklasseautos, die nicht luxuriös sind. Ja, es gibt Probleme. Man hat nicht mehr den tollen Kaffee aus, was weiß ich, woher auch immer. Aber man schafft immer noch tatsächlich es, den Leuten was zu bieten. Und ich glaube, wo das Problem einsetzen wird, oder könnte über kurz oder lang ist, wenn es dann um große Dinge geht, wie Flugzeugturbinen beispielsweise. Da werden wahrscheinlich demnächst Flugzeuge abstürzen, weil es keine Ersatzteile mehr gibt. Das wird ein Problem sein. Aber ich glaube, dass diese normale alltägliche Wirtschaft, die man so braucht, um sich wohlzufühlen, dass das weiterlaufen wird über diesen sogenannten grauen Markt. Wenn man in die Malls von Moskau geht, da findet man einfach alles. Also es ist immer wieder erstaunlich, wenn man da hingeht, man findet italienische Nudeln und Soßen und eigentlich alles, was man haben möchte. Und ich glaube, dass es erst ein Problem gibt, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, oh, jetzt fangen wir an zu darben. Aber ob es selbst dann zu einem Aufstand zum Beispiel käme, wage ich zu bezweifeln.
Die ganzen Toten des Krieges, das geht ja in den sechsstelligen Bereich, den wir so hören von den westlichen Geheimdiensten, Tote und Schwerverletzte. Da fragt man sich ja auch immer, Amerika damals im Vietnamkrieg, das waren 54.000 Tote, glaube ich. Und das hat ein so großes Land dazu gebracht, auch, dass die öffentliche Meinung sich so gedreht hat, dass der Krieg beendet werden musste. Wie lange halten die Russen sowas aus?
Naja, ich glaube, man muss sich dabei klar machen, dass ja die Medienwelt zum Beispiel in Russland eine andere ist als die, die wir im Westen haben. Also im Westen werden ja schon mal Debatten geführt. Das ist ja nicht unbedingt der Fall in Russland. In Russland schlägt die Propaganda, glaube ich, immer noch sehr stark durch. Also ich glaube, dass es wirklich sehr viele Leute gibt, die glauben, was Putin sagt. Wenn er sich hinstellt und sagt, wir sind die russische Familie, und das ist ja so ein Credo, das er immer wieder eigentlich in seinen Reden hat. Wir sind die große russische Familie, deren Vater er natürlich ist. Wir sind die große russische Familie, wir haben Tradition und Werte, wir stehen zusammen, wir gehören zusammen und wir werden immer wieder von außen angegriffen. Und dieses wir werden von außen angegriffen, das ist etwas, was natürlich Verteidigungsinstinkte bei echten Patrioten auslöst. Insofern, ja, es gibt ja auch jetzt schon die Frauen der Mobilisierten, wie sie sich nennen, Frauen, Töchter, Mütter, Ehefrauen, die sich regelmäßig in Moskau zum Beispiel versammeln und sagen, wir würden gerne mal endlich wissen, wann unsere Männer wiederkommen. Die können ja nicht jetzt ewig eingezogen bleiben. Ja, es gibt da durchaus sowas, aber die stellen sich auch nicht gezielt gegen den Krieg. Die sagen nicht, wir wollen, dass dieser Krieg endet. Wir sind gegen den Krieg, der da geführt wird, sondern die sind diejenigen, die sagen, wir möchten einfach gerne wissen, was mit unseren Männern ist. Und ich glaube, dass prinzipiell die Opposition zu diesem Krieg überhaupt nicht so groß ist, wie wir das denken. Das Zweite ist, wirtschaftlich ist es natürlich gar nicht so schlecht für Leute, die eigentlich aus eher ärmeren Verhältnissen kommen, wenn sie im fernen Osten Russland sind zum Beispiel. Da verdienen sie plötzlich das Zehnfache dessen, was sie vorher, sagen wir mal, als Ölarbeiter verdient hätten.
Weil sie beim Militär sind.
Weil sie beim Militär sind, genau. Sie kriegen einen Sold, der ist deutlich höher. Und mit dem können dann eben Kredite bezahlt werden und so weiter. Also man denkt auch, glaube ich, da oft in wirtschaftlichen Kategorien.
Und nimmt in Kauf, dass dann der Vetter, der Sohn oder irgendjemand auch mal im Sarg nach Hause kommt. Oder gar nicht, weil er da irgendwie in der Ukraine tot liegen gelassen wird.
Genau, also das nimmt man in Kauf, denn dann gibt es auch noch, also ich will die jetzt nicht irgendwie besonders schlecht darstellen, aber der wirtschaftliche Druck ist eben bei vielen Menschen, gerade außerhalb von Moskau, sehr groß. Und dann nimmt man sowas schon mal in Kauf.
Das ist für uns einfach schwer vorstellbar, ne? Wenn wir uns hier sehen im Westen, wie es uns gut geht und wie wir jeden einzelnen Toten, glaube ich, als Katastrophe empfinden würden, wie ich auch finde, zu Recht, dann wirft das natürlich schon die Frage auf, und was ist das für eine Gesellschaft, diese russische? Man muss ja vor ihr Angst haben, und damit bin ich elegant bei dem Ort, in dem du jetzt gerade bist, nämlich Tiflis in Georgien. Wir hören, ich nehme mal an, durchs Hotelfenster Proteste auf der Straße in Georgien, da ist die Angst besonders groß, auch vor Russland. Sagst du zwei, drei Sätze nochmal zu der Situation dort?
Ja, also ich habe vorhin noch mit zwei jungen Frauen gesprochen, deren Familie mütterlicher und ich glaube väterlicherseits aus Südossetien stammt. Südossetien ist so ein Landstrich, einer von zweien, die de facto von Russland besetzt worden sind nach 2008. Da hat es einen Krieg gegeben zwischen Russland und Georgien, und spätestens da waren die dann wirklich fest installiert. Also das heißt fest installiert, es gibt russische Patrouillen an der sogenannten Grenze zwischen diesen Provinzen und Zentralgeorgien, die eben als abtrünnige Provinzen gelten und Russland zugewandt sind. Und diese beiden Frauen, die ich getroffen hatte, die sagen, wir hassen die Russen. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Und dieses Gesetz, gegen das jetzt gerade, man hört es jetzt gerade, glaube ich, relativ laut, obwohl das Fenster zu ist, gegen dieses Gesetz, gegen das man da demonstriert, das gilt hier als russisches Gesetz, weil es sozusagen in so einer Tonlage ist, die man auch aus Moskau kennt. Auch dort gibt es seit 2012 ein Gesetz, das vorschreibt, dass Nichtregierungsorganisationen ihre gesamten Finanzflüsse offenlegen müssen. Und das hat zu so einer Stigmatisierung in Russland geführt. Da gelten die eben als ausländische Agenten zum Teil. Und genau so wird hier dieses Gesetz auch genannt. Es sieht so aus, als wäre es tatsächlich so eine Kopie dessen, was da mal 2012 eingeführt wurde in Moskau. Und darum sind die Menschen hier auf den Straßen. Sie wollen nicht russifiziert werden, wie sie sagen, sondern sie fühlen sich Europa zugehörig. Und de facto haben sie auch seit vergangenem Dezember EU-Kandidatenstatus.
Schaut man da jetzt auch aus Georgien auf den Ukraine-Krieg mit der Angst, wenn Putin dort seinen Willen bekommt, sind vielleicht nicht wir als Supernächste dran, aber nach dem Baltikum vielleicht dann doch auch?
Ja, man guckt zumindest immer mit einer gewissen Nervosität in Richtung Russland. Also es, abgesehen von den Politikern, die dieses Gesetz da durchziehen wollen, offenbar. Aber ja, es gibt einfach immer wieder die Sorge. Und das hat natürlich was damit zu tun, wenn man hier so ein bisschen hinter den Kaukasus-Gebirgszug guckt. Ich war da neulich mal. Dann weiß man, dahinter ist Russland. Also dahinter liegt dann Tschetschenien tatsächlich. Und das ist hier einfach sehr nahe. Das kann man sich zum Teil in Deutschland, glaube ich, einfach nicht vorstellen. Dieses Land hier ist sehr klein. Das ist, glaube ich, so groß wie Irland, nur mal eine Vergleichsgröße heranzuziehen. Und da hat man natürlich vor diesem riesigen Kontinent, kann man ja fast sagen, Russland, einfach Angst. Also man weiß nicht, was da als nächstes drohen könnte. Auch deshalb eben auch ja nicht nur das Streben in Richtung EU, sondern es gibt ja durchaus auch Leute hier, die gerne möchten, dass Georgien Teil der NATO wird, was Russland garantiert nicht besonders erfreuen dürfte.
Und damit steht leider einmal mehr fest, dass uns die Krisengebiete und Konflikte in dieser Welt wohl noch lange nicht ausgehen werden, wenn überhaupt jemals. Das war Björn Blaschke, ARD-Russland-Korrespondent.
Und wir werden weiter über diese Krisen und Kriege berichten. Das war es aber auch schon mit dieser Sendung. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für die ARD-Audiothek.
Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann.
Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war eben nicht ganz da.
In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details.
Dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben.
Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein, Row Zero. Ein vierteiliger Podcast von NDR und Süddeutscher Zeitung. In der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.